MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die Qual der Wahl. Die Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Eine Sendung von Doris Weber.
Ein Blick auf die Uhr. Und schon ist sie da. Die Qual der Wahl.
Bleibe ich noch 5 Minuten im warmen Bett liegen oder stelle ich mich unter die Dusche? Rufe ich heute meine Eltern an oder morgen? Verbringe ich den Urlaub in den Bergen oder am Meer? Nach Feierabend Fitnessstudio oder Sofa? Lesen oder einen Film anschauen, aber welchen?
Und zu den Fragen des Alltags gesellen sich die spektakulären Weichenstellungen, die ein Leben verändern können. Heirate ich diesen Mann oder diese Frau? Oder nicht? Wollen wir ein Kind haben? Oder keins? Willige ich bei schwerer Krankheit in eine Chemotherapie ein? Oder vertraue ich mir der Naturheilkunde? Soll ich meine alten Eltern selbst pflegen? Oder suche ich ein Heim für sie aus?
Unser Leben ist ein einziger Entscheidungsmarathon. Und die persönlichen Fragen und die globalen Themen fordern uns heute anders als die Generation vor uns heraus.
Der Mensch als Figur auf der Weltbühne des 21. Jahrhunderts muss akzeptieren, dass alles Leben in ihm und in der Welt hochkomplex ist und sich gegenseitig bedingt. Und gerade jene permanente Auseinandersetzung mit der Innen- und Außenwelt macht Entscheidungen heute nicht einfach.
Schreibt Lukas Niederberger in seinem Buch »Am liebsten beides – Entscheidungen sinnvoll treffen«. In seinen sogenannten Entscheidungsseminaren will der Theologe und Publizist aufzeigen, dass jede stimmige Entscheidung sowohl den Weg nach innen zu den eigenen Visionen, Zielen und Werten verlangt, als auch den Blick fürs Ganze, für das Wohl der Menschheit und der Erde.
Krieg oder Frieden? Militär oder Diplomatie? Protestieren oder schweigen? Welchen Experten vertraue ich? Der Politik, den Medien, dem Militär, der Wissenschaft, meiner inneren Stimme? Wie unterscheide ich die Geister? Was ist Wahrheit? Was ist Lüge?
Herausfordernde Zeiten. Sie lehren uns zu überprüfen, wie sicher wir uns in unseren individuellen und kollektiven Entscheidungen zu den Fragen wie Freiheit, Solidarität, Menschenwürde, Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit im öffentlichen Diskurs behaupten können. Ob wir uns entscheiden zu schweigen oder ob wir uns entscheiden, die Stimme zu erheben. Wie lernfähig sind wir? Und wie frei, einen eigenen Willen zu erkennen, der uns befähigt, mit der nötigen Ich-Stärke die für den Einzelnen und das Kollektiv förderlichen Entscheidungen zu treffen? Auch dann, wenn die Masse in die andere Richtung schwimmt?
Der Philosoph Arthur Schopenhauer hielt die Freiheit des menschlichen Willens für eine Illusion. Unser Wille sei vielmehr durch komplexe innere und äußere Einflüsse gesteuert. Die Philosophie, die Psychologie, die Biologie, die Theologie, die Hirnforschung und andere Disziplinen beschäftigen sich seit Jahrhunderten mit der Freiheit unseres Geistes und Willens. Gäbe es Messungen, wären wir je nach Methode vermutlich zwischen 10% und 90% frei. Rechnet Lukas Niederberger in seinem Buch nach und weist auf die Prägung durch kulturelle, soziale und politische Kontexte hin.
Jäger und Sammler trafen ihre Entscheide aus natürlicher Notwendigkeit. Sie wollten möglichst lange gegen die Gefahren der Natur überleben und ihre Sippe durch möglichst viele Kinder vor dem Aussterben bewahren. In den asiatischen Religionen bestimmen bis heute kosmische Ordnungen, das Karma, die Entscheide und das Schicksal der Menschen. Die Reformatoren Luther und Calvin beschäftigte das Verhältnis von Freiheit, Pflicht, Verantwortung und Gottergebenheit. Von Plato bis Descartes versuchte die Philosophie aufzuzeigen, dass der Mensch vernünftig und frei entscheiden kann. Erst im 17. Jahrhundert wagte es der Mathematiker Thomas Hobbes, den freien Willen zu leugnen, indem er den Lauf der Welt für festgelegt erklärte. Im 20. Jahrhundert waren es die Psychoanalyse, die Biologie und die Soziologie, die an der Freiheit des Menschen ihre Zweifel anbrachten und innere Triebe, genetische Anlagen, soziale Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Zwänge als bestimmend postulierten für unser Denken, Urteilen und Entscheiden.
Wie frei sind wir also wirklich als entscheidende Subjekte? In der hebräischen Bibel wird an mehreren Stellen betont, Gott habe dem Menschen seine Schöpfung anvertraut und ihm Freiheit und Verantwortung verliehen, damit er sich für das Gute entscheide. Gleichzeitig sprechen zahlreiche Bibelstellen davon, dass Gott für jeden Menschen einen Plan bestimmt habe und dass der Mensch Gottes Wille zu erfüllen habe, wenn er zum ewigen Heil gelangen wolle.
Also, was denn nun? Der liebe Gott wird schon richten? Will ich das wirklich als mündiger Christ? Stattete Gott mich nicht auch mit den Gaben des Verstandes und der Fähigkeit zu fühlen aus, um mich für ein selbstbestimmtes Leben zu entscheiden?
Welche Rolle spielt der Glaube in meinem Leben und speziell in Entscheidungsprozessen? Gibt es eine Stimme in unserer Brust, die, wie Goethe es beschrieb, uns ganz leise, ganz vernehmlich anzeigt, was zu ergreifen und wovor zu fliehen ist? Eine Gewissheit, bevor wir uns selbst gewiss sein können? Der Mensch? Was weiß er über sich? Ist nicht alles im Buch seines Lebens bereits festgeschrieben? Ist es überhaupt notwendig, dass der Mensch denkt und entscheidet, wenn Gott lenkt? Gott, der Allwissende und Vorausschauende, wie er in Psalm 139 besungen wird.
Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest.
Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen,
empfahl der Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant. Aufklärung, so Kant, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Es bleibt dabei. Der aufgeklärte Mensch kommt nicht umhin, sich zu entscheiden, sich der Qual der Wahl auszusetzen. Im Großen wie im Kleinen. Alles im Leben ist Entscheidung und auch das Nichtwählen ist eine Entscheidung. Das Treten auf der Stelle, das Zweifeln, das um mich kreisen, grübeln, zögern und abwarten, das Hin- und Herschwanken zwischen diesem und jenem, zwischen Ja und Nein, zwischen Loslassen und Festhalten. Wie treffe ich die richtige Entscheidung und was hilft mir dabei? Der griechische Denker Pythagoras befand bereits vor 2000 Jahren:
Die kürzesten Worte Ja und Nein erfordern das meiste Nachdenken.
Und der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard schrieb:
Es ist nicht zu glauben, wie schlau und erfinderisch die Menschen sind, um Entscheidungen aus dem Weg zu gehen.
Entscheiden kann ein Kraftakt sein. Vor allem in einer Multi-Optionsgesellschaft, in der so vieles gleichzeitig möglich ist. Wer heute ein großes Fest organisiert, muss damit rechnen, dass sich rund 10% der eingeladenen Gäste erst wenige Stunden vor dem Ereignis mit einer Zu- oder Absage festlegen. Generation Maybe, zu Deutsch Generation vielleicht, nennt man diese Leute, die sich bis zuletzt alle Türen offen halten.
Kennen Sie das Wort FOMO? FOMO, das bedeutet Fear of Missing Out und meint die Angst, das Leben zu verpassen, Chancen nicht ergriffen oder falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Diese Angst plagte die Menschen schon immer. Doch die sozialen Medien haben die Fear of Missing Out in ihrer Intensität und Häufigkeit verstärkt. Dank Facebook, Instagram und Co. können wir fortlaufend einen Blick auf das Leben der anderen werfen. Wir sehen den Freunden bei ihrem harmonischen Familienglück zu, den Bekannten, der seinen Job gekündigt hat und nun sorglos auf dem Land lebt, den jungen Start-up-Unternehmer, der durch seine originellen Ideen schon Millionen gescheffelt hat, die Betagten, die noch mit 80 bei bester Gesundheit den 2000er erklimmen. Die digitale Nabelschau verführt zum permanenten Vergleich des eigenen Lebens mit dem der anderen. Junge Menschen fühlen sich niedergeschlagen, wenn sie auf Snapchat, Instagram, Facebook oder TikTok entdecken, dass ihre Freunde happy sind und mega Spaß ohne sie erleben. Sie fühlen sich ausgegrenzt, ungeliebt. Neid und Hass keimen auf. Einsamkeit und das Gefühl, in dieser Welt nicht gut genug zu sein.
Sind wir bald alle Marionetten von Algorithmen? Fragt Lukas Niederberger in seinem Buch »Am liebsten beides, Entscheidungen sinnvoll treffen«. Wird KI, die künstliche Intelligenz, uns bald von der Qual der Wahl befreien und uns die Entscheidungen abnehmen? Die IT-Giganten wissen über uns Bescheid. Wir selbst haben sie mit Informationen gefüttert. Algorithmen werden generiert, wenn wir in den Suchmaschinen, zum Beispiel von Google, Bing oder Yahoo, einen Begriff eingeben, auf Facebook, Instagram, X oder Pinterest etwas posten, liken, streamen, bei Anbietern Musik und Filme herunterladen oder Bücher bestellen, wenn wir uns von Newsportalen Push-Nachrichten senden lassen oder online shoppen. Sie wissen, was wir wollen und was uns interessiert. Sie sortieren für uns aus und treffen schon mal eine Vorauswahl, die unsere Entscheidung beeinflussen wird. Bei der Partnerwahl beeinflussen uns nicht mehr Eltern und Freunde, sondern Online-Plattformen, die uns deckungsgleiche Charaktere und Interessen anderer Personen anbieten.
Algorithmen sind Meister der Komplexitätsbewältigung. Sie gehen schnell und effizient mit riesigen Datenmengen um. Sie erstellen Profile über uns und sie lernen daraus automatisch. Sie optimieren sich kontinuierlich selbst. Das ist das Wesen der KI, der künstlichen Intelligenz. Im wirtschaftlichen, medizinischen, militärischen, rechtlichen und personellen Bereich kommen algorithmische Entscheidungssysteme immer öfter zum Einsatz. Sie werten konsistent aus, verarbeiten Informationen besser und schneller als der Mensch. Sie können uns schützen und warnen. Entscheidungssysteme, die auf Algorithmen basieren, sollte man weder verherrlichen noch verteufeln, sagen Experten. Sie können sehr hilfreich sein und sie können eine Gefahr sein. KI kann uns manipulieren, Realität und Fiktion verschwimmen lassen. KI ist nicht wertfrei, sondern abhängig von den Prioritäten ihrer Programmierer. Neben den Vorteilen, die das Übertragen bestimmter Aufgaben an Maschinen beinhaltet, besteht die Gefahr, dass die intelligenten Systeme eines Tages schlauer werden als wir selbst und sich gegen uns wenden. Richard Sutton, einer der Pioniere der KI-Forschung, warnt:
Noch zu unseren Lebzeiten werden KI-Forscher die Prinzipien der Intelligenz, was sie ist und wie sie funktioniert, so gut verstehen, dass sie Wesen erschaffen können, die weit intelligenter sind als die heutigen Menschen.
Wird KI dann die existenziellen Entscheidungen für uns und schlimmer noch über uns treffen? Führende Experten warnen davor, die Risiken künstlicher Intelligenz zu unterschätzen. Sie bewerten die Gefahren durch KI ähnlich hoch wie die durch Pandemien oder einen Atomkrieg. Andererseits, KI ist hilfreich, zeitsparend, immer verfügbar und vielfältig einsetzbar. Sie kann beispielsweise in der Psychotherapie verhaltenstherapeutische Ansätze verfolgen, Verhaltensmuster analysieren, Optionen aufzeigen, Prozesse strukturieren. Zudem kann KI Emotionen erkennen und versuchen, Krankheitssymptome zu klassifizieren. Liegen Anzeichen für eine Essstörung vor? Äußert die Person selbstgefährdende Gedanken? Sie kann negative Gedanken in positive Aussagen umformulieren und helfen, besser über sich selbst zu reflektieren. Die Maschine KI weiß viel über uns. Nur eines fehlt ihr: Empathie und Herz. Wie viel Entscheidungsgewalt wollen wir ihr geben?
Jedem Menschen ist es aufgegeben, frei zu wählen und zu entscheiden, was er mit seinem Leben tun will. Das ist eine der Kernaussagen des Existenzialisten Jean-Paul Sartre.
Frei sein heißt zum Freisein verurteilt sein.
Ist der Mensch erst einmal in die Welt geworfen, ist er für alles verantwortlich, was er tut. Unsere Freiheit verdammt uns nach Sartre unser ganzes Leben lang dazu, uns zu entscheiden. Auch wer glaubt, sich nicht zu entscheiden oder endlos seine Entscheidung zu einem wichtigen Thema aufschiebt, hat seine Entscheidung bereits gefällt. Nichts zu verändern. Und das ist nur allzu menschlich. An manchen Weggabelungen möchten wir am liebsten mehrere oder alle Wege einschlagen, schreibt Lukas Niederberger. Eine zentrale Schwierigkeit in Entscheidungsprozessen liegt darin, dass eine Wahl für etwas oder für jemanden gleichzeitig eine Wahl gegen etwas oder gegen jemanden ist. Doch in vielen Fällen ist die Strategie, am liebsten beides, nicht möglich. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, heißt es im Matthäusevangelium. Wir können nicht unbegrenzt unser Leben zwischen zwei Stühlen verbringen. So wird man auf die Dauer niemandem gerecht, am wenigsten sich selber.
Alles ist Wahl. Die Verantwortung liegt bei uns.
Und das ist gut so, führt Lukas Niederberger diesen Gedanken fort. Im Gegensatz zu Sartre sieht er den Menschen nicht zur Wahl verdammt, sondern in die Freiheit zur Entscheidung hineingerufen. Entscheiden dürfen ist ein Geschenk der Freiheit. Doch oft genug beobachtet Lukas Niederberger in seinen Entscheidungsseminaren, dass Menschen sich fürchten, diese Aufforderung zur Gestaltung ihres eigenen Lebens anzunehmen.
Ich kann mich nicht entscheiden, sagt mein verletztes inneres Kind. Ich kann den Verzicht nicht leisten, sagt mir mein Perfektionismus. Es gibt keine beste Lösung, warnen mich die anderen. Es ist unrealistisch, sagt mir die Furcht vor Kritik. Ich sehe nicht alle Folgen voraus, sagt mir die Stimme der Angst. Entscheide dich für das Mögliche, sagt die Stimme der Weisheit.
So spricht der Chor der inneren Stimmen. Sie sind es, sagt Lukas Niederberger, die eine Entscheidung behindern, blockieren, torpedieren oder auch in unangemessenem Tempo vorantreiben. Sie sind die Treiber und tun das manchmal recht offensichtlich. Meistens aber wirken sie raffiniert und versteckt, ohne dass ich sie bewusst wahrnehme. Sie machen mir vor, dass ich neue Entscheidungen treffe, doch oft ist es nur eine Fortsetzung des Gleichen, von ungeordneten und unbewussten Denkmustern und Rollenverhalten. Nicht selten treten sie als hehre Motive und hohe Tugenden auf und erscheinen mir weise, einsichtig, verlockend und schön. Doch in Wahrheit zielen sie darauf ab, mich immer wieder in eine bestimmte Richtung, meine Schlagseite, zu ziehen.
Am meisten fürchten sich die Menschen davor, etwas falsch zu machen. Sobald wir eine Entscheidung zu treffen haben, rühren sich Zweifel, Schuldgefühle, Versagensängste und warnen eindringlich vor erneutem Misserfolg, vor wiederholten Enttäuschungen und Verletzungen. Immer wieder, so die Erfahrung von Lukas Niederberger, lassen wir uns verunsichern von den inneren und äußeren Forderungen, die uns zurufen: Sei stark, mach keinen Fehler, leg dich nicht fest, du darfst nicht versagen, nicht schon wieder. Was uns in unserer auf Erfolg und Leitfreiheit getrimmten Gesellschaft fehle, sei eine Kunst des Versagens. Dabei bestehe unser Leben wesentlich aus Versuch und Irrtum. Misserfolge oder vermeintliche Fehlentscheidungen seien ebenso wichtig wie Erfolge. Wer also sind unsere guten Berater? Wer die schlechten? In der christlichen Glaubenstradition gibt es verschiedene Ratgeber, die dem Menschen auf der Suche nach dem richtigen Weg zur Seite stehen. Berühmt ist die ignatianische Spiritualität nach Ignatius von Loyola. Er empfiehlt, sich vor jeder Entscheidung geduldig zu beobachten, um herauszuhören, welche innere Stimmen gegeneinander kämpfen. Welche Berater meinen es gut mit mir? Welche führen mich langfristig auf einen falschen Weg? Diese Selbsterforschung nannte Ignatius von Loyola die Unterscheidung der Geister. Sie soll helfen, den eigenen Beweggründen auf die Spur zu kommen, Verstand und Gefühl, Kopf und Herz in Einklang zu bringen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. In zahlreichen Exerzitientexten und Begleitheften wird der Weg zu einer guten Entscheidung nach Ignatius von Loyola beschrieben.
Ich frage mich, ob eine Entscheidung ansteht und benenne klar das Problem.
Bringt meine Entscheidung jemandem einen Vorteil oder schadet es jemandem? Ich wäge ab. Pro und Contra. Welche Regungen lösen die verschiedenen Optionen in meiner Seele aus?
Ich bitte Gott um Mut und Freiheit, um unterscheiden zu können.
Ist meine Entscheidung vernünftig? Habe ich ruhig überlegt? Kann ich sie ehrlich einer Vertrauensperson erzählen oder würde ich etwas verschweigen?
Empfinde ich inneren Frieden, das Gefühl der inneren Stimmigkeit bei meiner Wahl? Und bleibt dieses gute Gefühl auch bestehen, wenn mir Widerstände entgegengebracht werden?
Bevor ich entscheide, schlafe ich möglichst eine Nacht darüber.
Möchte ich diese Entscheidung auch so getroffen haben, wenn ich einmal auf dem Totenbett liege?
Und wie wird dieser Tag heute zu Ende gehen? Bleibe ich allein oder besuche ich Freunde? Werde ich morgen endlich eine Aussprache mit meinem Chef herbeiführen oder weiterhin schweigen? So oder so. Es beginnt wieder ein Tag der 80 bis 100.000 Entscheidungen. Letztlich betrifft dieser Akt des Entscheidens nicht nur die vielen Millionen Optionen, die ich wählen oder lassen kann, sondern auch meinen Willen, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Die Frage lautet: Lebe ich selbst oder werde ich gelebt? Auch das ist eine Entscheidung. Ich entscheide, also bin ich.
Die Qual der Wahl, die Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie hörten eine Sendung von Doris Weber. Es sprachen Sonja Tschilowitzki und Stefan Schad. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen »Nie sollst du mich befragen«. Gibt es Grenzen der Forschung?
NDR Kultur.